Ich will dem Kai keine Falle stellen. Manchmal, wenn man einen lobt, kann es ihm zum Verhängnis werden und das will ich nicht. Aber ehrlich gesagt haben wir schon einen sehr segensreichen Gottesdienst gehabt. Die Botschaft vom Heil war segensreich und ich bin so dankbar für die Worte, die wir schon gehört haben. Und ich hoffe, dass sie uns allen tief ins Herz gegangen sind. Letzte Woche habe ich nur einen der drei Punkte erklärt. Das sind wichtige Faktoren beim Kennenlernen des Messias. Und wir sind in Johannes 1. Solltet ihr eine Bibel dabei haben, könnt ihr gerne diese Stelle aufschlagen. Das erste Kapitel in dem Johannes-Evangelium. Nun, ich betone das deshalb, weil es auch Briefe des Johannes gibt und es auch die Offenbarung des Johannes gibt. Aber sie sind ganz am Ende der Bibel. Na, schaut mal. Also nicht ganz am Ende, sondern so, wo die Evangelien sind. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Johannes Kapitel 1. Ich lese wieder die Verse 45 bis 51 und dann erkläre ich kurz, was ich letzte Woche gesagt habe. Johannes 1, Vers 45. Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm: Wir haben den gefunden, von welchem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, den Sohn Josefs von Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm: Kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm: Komm und sieh. Und wir haben das Lied gesungen, hört die frohe Botschaft rufen oder schallen, kommt, kommt und seht, komm, komm und sieh. Jesus sah den Nathanael auf sich zukommen und spricht von ihm: Siehe, wahrhaftig, ein Israelit, in dem keine Falschheit ist. Das heißt nicht, dass er sündlos war, aber seine Motive waren rein. Nathanael spricht zu ihm: Woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Ehe dich Philippus rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Nathanael antwortete und sprach zu ihm: Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Du glaubst, weil ich dir gesagt habe, oder weil ich dir sagte, ich sah dich unter dem Feigenbaum, du wirst Größeres sehen als das. Und er spricht zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, künftig werdet ihr den Himmel offen sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Wenn man den Messias kennenlernen will, sind drei Faktoren wichtig. Der erste Faktor ist ein guter Freund, der von dem Messias erzählt. Bist du so einer? Hast du so einen? Die Bibel sagt, er findet seinen Freund und spricht zu ihm. Ein guter Freund spricht seinen Freund an. Wir haben gefunden, erzeugt von seiner Erfahrung. Und dann beschreibt er ihn. Wir haben den Messias gefunden, von dem Moses geschrieben hat und die Propheten. Und dann identifiziert ihn, er beschreibt ihn nicht nur, sondern er sagt, wer das ist. Wir wussten natürlich, dass es im Alten Testament diesen geben soll, aber wer ist er? Und er identifiziert ihn, nicht nur beschreibt ihn. Jesus, der Sohn Josefs aus Nazareth. Und dann aber Nathanael gesagt, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Und Philippus ließ ihn ausreden. Er hat ihn nicht unterbrochen. Natürlich war es eine kurze Frage, aber trotzdem, er ließ ihn doch reden. Manche lassen einen nicht reden, selbst wenn es kurz ist. Aber er ließ ihn doch ausreden. Er suchte keine Ausrede, aber ausreden. Dann lädt er seinen Freund zu Jesus hin. Und das ist ja wirklich eine bewährte Methode, Menschen zum Messias hinzuführen. Aber es gibt zwei weitere Faktoren und die wollen wir nicht ungesagt lassen. Faktor 2 und 3 bei der Suche nach dem richtigen Messias. Wenn der erste Faktor der war, einen guten Freund zu haben, dann ist der zweite aber ein aufrichtiger Suchende. Und dieser heißt Nathanael. Also der Freund, der ihm davon erzählte, das war Philippus. Und jetzt haben wir den Schwerpunkt auf Nathanael in den Versen 47 bis 49. Und wie sieht eine aufrichtige Suche aus? Wie sieht einen aufrichtigen Suchenden aus? Und bist du einer, falls du noch nicht im Glauben bist, falls du noch nicht bei Jesus angekommen bist, siehst du nach einem aufrichtigen Suchenden aus? Ein aufrichtiger Suchende geht auf Jesus zu. Ich lese noch einmal Vers 47. Jesus sah den Nathanael auf sich zukommen. Es bringt nichts, wenn du von ihm weißt, nicht aber auf ihn zugehst. Vor langer Zeit war die Stadt Samaria von einer feindlichen Armee umzingelt. Und die Bewohner der Stadt waren am Verhungern. Kennt ihr die Geschichte? Der Prophet Elisa sagte aber voraus, dass am nächsten Tag es in der Stadt reichlich Brot geben sollte. Gott verscheuchte die Soldaten der belagernden Armee und sie ließen ihre ganze Proviante zurück und flohen davon. Die Tatsache, dass es in der Nähe reichlich Brot gab, wurde der Stadt durch Aussätzige mitgeteilt. Die Aussätzige waren sowieso außerhalb der Stadt. Sie waren die Ersten, die das entdeckt hatten. Sie gingen zu der Stadt hin und erzählten davon. Also wussten die Stadtbewohner theoretisch, dass es unweit Feinmehl und Gerste gab. Aber vorerst sind sie aus schierem Unglauben nicht dahin gegangen, um sich zu erkundigen. Bald kamen sie aber zu der Erkenntnis, was haben wir zu verlieren? Bleiben wir hier, verhungern wir doch. Und da will ich auch fragen, was hast du zu verlieren, wenn du nach Jesus auf die Suche gehst, nach dem lebendigen Brot? Sie überwanden sich und gingen an die Quelle und fanden Brot die Fülle. Wenn du ein aufrichtiger Suchender bist, wirst du auf den Messias zugehen, nachdem jemand dir die richtigen Informationen über ihn gegeben hat. Und zweitens, eine aufrichtige Suche ist ohne Falschheit. Vers 47b, er sagte, wahrhaftig ein Israelit, in dem keine Falschheit ist. Wusstet ihr, dass es möglich ist, auf Jesus zuzugehen, während man aber Hintergedanken hat? Die Motive mancher, die sich mit Jesus befassen, sind nicht lauter, sondern falsch. Was sind mögliche Hintergedanken, wenn man Jesus aufsucht, aber nicht aufrichtig ist? Fangen wir mit einem extremen Fall an. Ich hoffe, das betrifft keinen von euch. Aber es ist eine der Möglichkeiten und deshalb sollten wir uns damit auseinandersetzen. Wie wir am vergangenen Mittwoch gesehen haben, ging Judas Iskariot ebenso auf Jesus zu, wollte ihn aber an die Feinde ausliefern. Wenn du feststellst, dass die Person und die Leute und die Lehre Jesu dich schlecht aussehen lassen, okay? Im Vergleich zu Jesus siehst du nicht weiß aus. Im Vergleich zu seiner Lehre schneidest du schlecht ab. Wenn du das feststellst, die Person und die Lehre Jesu lassen mich schlecht aussehen, im Falle von Judas hat der Herr ihn als Dieb und Habsüchtiger entlarvt. Und wie reagierte er darauf? Das lesen wir in Johannes 12 und in Matthäus 26. Es hieß, dass er dann zu den Feinden Jesu hinging und suchte dann einen Anlass, eine Möglichkeit, Jesus auszuliefern. Jesus stellt die Weichen. Entweder nimmst du seine Autorität an oder nicht. Entweder unterschreibst du, wie er dich einschätzt oder nicht. Okay, und wenn es gut ist, in diesem Fall war es gut, sagte er, siehe wahrhaftig ein Israelit, in dem keine Falschheit ist. Das heißt, wie ich gesagt habe, nicht, dass er vollkommen war, aber seine Motive waren rein. Er wusste es und Jesus wusste es. Und als Jesus das gesagt hat, hat er das nicht abgestritten. Nein, sagte er, wie kennst du mich? Also, aber ich würde sagen, die meisten von uns schneiden nicht ganz so gut ab wie ein Nathanael. Und wenn er sagt, du bist sündig, bist du bereit, das auch zu, in voller Länge übrigens, zu unterschreiben? Oder versuchst du irgendwie die Liste zu kürzen, bevor du bereit bist? Also du würdest schon sagen, ja, alle sind sündig. Also, denn alle haben gesündigt. Ich auch. Aber was ist daran so schlecht? Nein. Wenn der Herr Herr ist, dann müssen wir sein Urteil über uns akzeptieren. Vielleicht sagst du, ich bin doch kein Judas. Ich liefere ihn doch nicht den Feinden aus. Aber man kann ihn auch abschaffen, indem man ihn totschweigt. Er spielt einfach keine Rolle in meinem Leben. Ich schweige ihn tot. Ich überliefere ihn vielleicht nicht in den Tod, aber ich schweige ihn tot. Ich lasse ihn außer Acht und ich wende mich von ihm ab. Es reicht nicht, einmal auf Jesus zugegangen zu sein. Man muss bei der Suche aufrichtig sein. Andere gehen mit diesem Hintergedanke auf Jesus zu. Sie nehmen sogar eine lange Reise in Kauf oder lesen lange Bücher oder nehmen sogar ein langes, schweres Studium in Kauf, Theologiestudium. Warum? Weil sie ihn in seiner Rede fangen wollen. Sie wollen gerne unter Beweis stellen, dass er nicht glaubwürdig ist. Er verdient es nicht, von mir geglaubt zu werden. Ich brauche mich nicht zu verändern, denn er verdient es nicht. Ich will dir nichts unterstellen, aber es ist möglich, dass man bei der Suche nach dem Messias unter Beweis stellen will, es würde sich bei Jesus nicht um den Messias handeln. Man mag seine Forderungen nicht. Also um diese zu umgehen, will man denjenigen, der die Forderungen stellt, für unglaubwürdig erklären. Dies ist besonders in dieser Zeit des Jahres etwas, was die Menschen versuchen. Wie oft sieht man in der Passionswoche Zeitschriften und Artikel, Sendungen und Berichte, die behaupten, es würde an der Geschichte von Jesus etwas geben, was in Widerspruch zu der Realität stehen würde. Man greift ihn in seiner Herkunft an. Er würde nicht von einer Jungfrau geboren sein. Man greift ihn in seinem Charakter an. Er würde eine Beziehung zu einer Frau gepflegt haben. Man greift ihn in seiner Macht an. Er würde nicht Wunder gewirkt haben oder leiblich auferstanden sein. Man greift ihn in seiner Lehre an. Sie sei nachträglich erfunden oder verfälscht. Gehst du auf Jesus zu, um festzustellen, dass er die Wahrheit ist oder um ihn für unglaubwürdig zu beweisen? Bist du ein aufrichtiger Suchender? Wenn jemand seinen Willen tun will, wird er erkennen, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Johannes 7, Vers 17. Warum sind die Menschen nicht bereit, Jesu Lehre anzuerkennen als richtig? Weil sie nicht bereit sind, seinen Willen zu tun. Ich lese das noch einmal. Wenn jemand seinen Willen tun will, wird er erkennen, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Waren das nur die Gedanken Jesu, frei erfunden, oder war das die Wahrheit Gottes? Du sagst, ja, aber du willst behaupten, Jesus ist Gott. Das stimmt, aber er verzichtete auf seine Lehre, als er hier war, und berief sich völlig auf die Lehre Gottes. Und er sagte, erkennt ihr meine Lehre als des Vaters Lehre an? Willst du ihn abschaffen, ihm ausweichen? Und dann eine weitere Möglichkeit der Falschheit. Menschen versuchen, sich selbst zu rechtfertigen. Ein anderer ging auf ihn zu, stellte gute Fragen, wollte aber sich selbst rechtfertigen. Lukas 10, Vers 29. Was ist dein Motiv? Vielleicht willst du ihn nicht abschaffen, aber du willst bei ihm, so wie du bist, gut ankommen. Ich weiß, wir singen das Lied, so wie ich bin, so muss es sein, nicht meine Kraft, nur deine, nur du allein und so weiter. Gott ist bereit, Sünder anzunehmen. Du brauchst dich nicht vorher, du kannst dich nicht vorher verbessern. Geh, wie du bist, auf Jesus zu. Das stimmt. Aber nicht mit der Erwartung, du kannst so bleiben, wie du bist. Er wollte sich rechtfertigen. Er wollte, dass Jesus ihn so nimmt, wie er ist, und ändert ihn nicht. Aber das geht nicht. Wenn du zu Jesus hingehst, musst du bereit sein, dass er mit dir macht, was er will. Und das heißt, dich ändert. Erwarte bitte nicht, dass er von dir beeindruckt ist. Ich meine, um es ehrlich zu sagen, war Jesus manchmal beeindruckt. Denn manchmal war er überrascht. Wie kann der allwissende Gott von einem Menschen überrascht werden? Aber ich gebe euch zwei Beispiele, und das sind aus einer anderen Botschaft vor Jahren. Hat Jesus nicht erwartet, dass die Menschen glaubten, und sie glaubten doch, war er positiv überrascht. Hat er aber von den Menschen erwartet, sie müssten an ihn glauben und sie taten es nicht, war er überrascht, war er enttäuscht. Also ja, aber nicht von deiner Güte. Erwarte nicht, dass er von dir beeindruckt ist, dass er dich für gut hält. Das möchte ich sagen. Jesus zeigt aber auf das hin, was in dir verkehrt ist und sagt, das ist nicht in Ordnung. Geh hin und handle ebenso, sagte er zu dem, der sich rechtfertigen wollte. Du tust es nicht, du sollst es tun. Aber manche wollen sich selbst rechtfertigen. Das ist ihr Motiv, das ist ihr Hintergedanke. Ein Mensch, der nicht ohne Falschheit ist, geht traurig hinweg. In Matthäus 19, Vers 16 erzählt der Herr von einem, der herzutrat und fragte, guter Meister, was soll ich Gutes tun, um das ewige Leben zu erlangen? Jesus stellte aber zu hohe Bedingungen. In diesem Fall liebte der Mann seine Besitztümer mehr als Gott. Jesus sagte, willst du vollkommen sein? So geh hin, verkaufe, was du hast und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Als aber der junge Mann das Wort hörte, ging er betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Seine Motive waren auch nicht lauter. Wenn man den Messias kennenlernen soll, nicht nur in Erfahrung bringen, wer er ist, sondern sagen kann, ich kenne ihn, so muss man die Bedingungen annehmen, die Jesus stellt, was auch immer sie sind. Es spielt keine Rolle, ob du verbittert, enttäuscht oder traurig weggehst. Du wirst nicht nach deinem Gemütszustand ausgewertet, sondern nach deinem Umgang mit Jesus, nachdem du feststellst, wer er ist oder wie er ist. Okay, sagen wir, du hast keine Hintergedanken, sondern bist wirklich ein aufrichtiger Suchender, der auf Jesus zugeht. Wenn das der Fall ist, stimmt der nächste Satz auch. Ein aufrichtiger Suchende will nicht hinters Licht geführt werden. Gott lässt Menschen, die nicht aufrichtig sind, auf Lügen einfallen. 2. Thessalonicher 2, Vers 11 sagt, dass Menschen, die die Lüge liebten und die Wahrheit nicht akzeptierten, auf eine Lüge einfallen werden. Aber können Aufrichtige auf Lügen einfallen? Ich will nicht behaupten, dass ein aufrichtiger Christ nicht imstande ist, in der Lehre Fehler zu machen, Aber in Matthäus 24, Vers 24, und das ist die Ölbergrede, sagte Jesus, denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Wenn es möglich wäre, aber es ist nicht möglich. Es gibt viele Scharlatane und falsche Christusse. Ein aufrichtiger Suchende will wissen, ob derjenige, der solch hohe Ansprüche stellt und von sich solche Dinge behauptet, darauf berechtigt ist. Und deshalb fragt er, wie weißt du, was du weißt? Das wollte er wissen. Ja, es stimmt. Ich pflege es, ein aufrichtiges Herz zu haben, ein Israelit ohne falsch zu sein. Aber wie bist du auf diese Information gekommen? Hast du vielleicht nur recherchiert? Oder war es vielleicht ein Glückstreffer? Vielleicht hast du nur bei Google recherchiert. Vielleicht weißt du, dass statistisch du ab und zu recht haben wirst, dann kannst du auf denjenigen glaubhaft wirken, auf die 5% oder was auch immer. Welchen Beweis hast du noch, dass du so etwas über mich behaupten kannst? Er wollte nicht hinters Licht geführt werden, sondern ans Licht. Und du? Bist du dafür offen, hinters Licht geführt zu werden? Nathanael hatte Philippus gefragt, kann etwas Gutes aus Nazareth kommen? Jetzt fragt er Jesus, derselbe, der Philippus fragt, er fragt jetzt Jesus, woher kennst du mich? Und die Antwort Jesu ließ erkennen, dass es bei Jesus um einen handelte, der ihn bestens kannte. Er verfügte über Informationen, die kein gewöhnlicher Mensch kennen könnte. Und das bringt uns zu dem nächsten Punkt. Ein aufrichtiger Suchende geht aus einem andächtigen Leben hervor. Das werdet ihr gleich in Vers 48 sehen. Ich möchte den Vers noch einmal lesen. Nathanael spricht zu ihm, woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm, ehe dich Philippus rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Es gibt vielleicht Menschen, die nach Jesus noch nicht auf der Suche sind. Er aber nach ihnen. Aber wir befassen uns momentan mit Menschen, die angeblich nach dem Messias auf der Suche sind. Wenn du von dir selbst glauben wirst, wirklich nach dem Messias auf der Suche zu sein, müsste deine Suche aus einem andächtigen, nachdenklichen Leben hervorgehen. Wenn du nur oberflächlich bist und dir keine tiefen Gedanken machst, bist du vielleicht für einen Irrlehrer leichte Beute. Nun, wenn ihr euch die Stelle anschaut, denkt ihr vielleicht, dass ich mehr in die Stelle hineinlege, als da ist. Aber ich denke nicht, denn dass ich von dem abweiche, was hier ist. Nathanael pflegt es vielleicht, sich abseits zu begeben. Nicht, wie wir es oft tun, mit unserem Handy, um unterhalten zu werden. Es ist unwahrscheinlich, dass er unter dem Baum eine Schriftrolle hatte, ein gutes Buch. Handys gab es damals nicht. Schriftrollen waren zu teuer. Um zu schlafen, kann ich mir nicht vorstellen. Das ist zu gewöhnlich. Diese Begebenheit wich von dem Normalen ab. Es war ein einschneidendes Erlebnis. Eins wie keines sonst. Habt ihr denn schon in eurem Leben solche Erfahrungen gemacht? Ich weiß von einer Erfahrung, die mir sehr in Erinnerung bleibt, aber ich werde nicht davon erzählen. Ich habe es so oft und außerdem würde es nur die Botschaft länger machen. Aber vielleicht hast du so eine Erfahrung mit Gott gehabt. Menschen gehen manchmal hinauf aufs Feld, um wie Isaac zu sinnen. 1. Mose 24, Vers 63. Aber ich denke, dass dieses Mal von den anderen Tagen unterschiedlich war. Ich vermute, dass es das erste und einzige Mal war, wo er diesen Ort aufsuchte und ein einmaliges, beispielloses Erlebnis mit Gott gehabt hat. Eines, das, als es angesprochen wurde, für ihn einer Bestätigung glich. Nathanael hatte ein Anliegen gehabt, mit Gott allein zu sein. Und du? Er fand einen schattigen Ort, wo er für sich allein sein konnte, aber nicht allein, sondern mit Gott. Einen Ort, wo ihn nur Gott sehen und hören konnte. Und an dem Tag wusste er, wie Jakob damals, dies ist das Haus Gottes. Da gingen die Engel hoch und runter. Das war für ihn ein heiliger Ort. Es war sein Bethel. Und Jesus sagte, ich sah dich. Nicht, ich habe dich über längere Zeit beobachtet, sondern du warst einmal unter dem Feigenbaum und ich sah dich dann. Du machtest dir über mich Gedanken. Du dachtest über die Ankunft des Messias nach. Du fragtest dich und sagtest im Gebet, O Gott, werde ich denn nie den Messias kennen? Das war das Verlangen deines Herzens. Du hast, bevor du davon hinweggegangen bist, den Eindruck gehabt, die Gewissheit, Gott hat mich gehört. Es ist nur eine Frage der Zeit. Und auf einmal hörte er eine Stimme. Und das ist Philippus. Wo in aller Welt bist du denn? Wo steckst du denn? Okay, ich weiß, ich habe ein bisschen gedichtet. Aber ich denke wirklich, dass dies so eine Situation war. Und wo kommen solche Gedanken her? Ich werde ihn kennenlernen. Das bringt uns zu dem nächsten Punkt. Ein aufrichtiger Suchende macht sich mit der Schrift vertraut. Vers 49. Nathanael antwortete und sprach zu ihm, Rabbi, du bist der Sohn Gottes. Wie wusste er überhaupt, dass Gott einen Sohn hat? Du bist der König von Israel. Wie wusste er überhaupt, dass Israel einen König haben soll? Er kannte sich mit der Schrift aus. Ein aufrichtiger Suchende macht sich mit der Schrift vertraut. Vielleicht machte er sich zu Stellen in der Bibel Gedanken wie Psalm 2, Vers 2 oder Psalm 2, die Verse 11 bis 2. Meistens habe ich das auf der Zungenspitze, aber ich will es dann richtig lesen. Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Und dann, ich habe meinen König, Vers 6, eingesetzt auf Zion, meinen heiligen Berg. Und in den letzten beiden Versen, dient dem Herrn mit, also dient Jahwe mit Furcht und frohlockt mit Zittern, küsst den Sohn. Das kommt ja auch ein, ja, Vers 7, du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt. Dient dem Herrn mit Furcht und frohlockt mit Zittern. Küsst den Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr nicht umkommt auf dem Weg. Und so weiter. Und glückselig wohl allen, die sich bergen bei ihm. Ich werde nicht alle Stellen aufschlagen, aber in Sprüche 30, Vers 4 steht, wie heißt sein Sohn, wenn du es sagen kannst? Jesaja 9, Vers 5. Die eine hat mit der Jungfrauengeburt zu tun und die andere Stelle mit, wie man ihn nennen wird. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft, ein Sohn, der König ist, ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ein Sohn, der Gott ist. Ein Sohn, der herrscht, ewig Vater, Friedefürst. Und dann, es war 7,14, Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Mit uns ist Gott, Immanuel, Gott mit uns. Daniel 3, Vers 25, Micha 5, 1 bis 3, seine Vorgänge sind von den Tagen der Ewigkeit. 2. Samuel 7, 14, ein König, der ewig lang auf dem Thron Davids regieren wird. Viele Menschen begeben sich nicht nach dem Messias auf die Suche. Das ist unsere natürliche Tendenz, Gott zu meiden. Dennoch geht der Herr auf die Suche nach uns, ehe wir nach ihm suchen. In Römer 3 heißt es, es ist keiner, der nach Gott sucht. Römer 3, 11, Psalm 53, Vers 3. Jesaja 55, 6 sagt, suche den Herrn, während er zu finden ist. Rufe ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann der Sünde seine Gedanken und er kehre um zu dem Herrn, der barmherzig ist und bereit ist zur Vergebung. Aber wenn Gott es dir ins Herz gegeben hat, dass du dich doch nach ihm auf die Suche begibst, gehören diese Elemente zu einer aufrichtigen Suche, zu einer Suche, die letztendlich mit Erfolg gekrönt sein wird, weil sie aufrichtig ist. Die Menschen gingen auf Jesus zu, mit Hintergedanken. Aber er, Nathanael, ging auf Jesus zu, ohne Hintergedanken. Er wollte nicht hinters Licht geführt werden. Er war nachdenklich, schriftbezogen. Wenn man den Messias kennenlernen soll, so sind diese beiden Faktoren sehr wichtig. Erstens, es muss einen geben, der dich freundlich auf Jesus aufmerksam macht. Und zweitens, es muss einen geben, der dann aufrichtig nach ihm auf die Suche macht. Bist du so ein aufrichtiger Suchender? Wenn ja, dann fehlt nur ein weiterer Faktor. Bisher haben wir zwei wichtige Faktoren gesehen, damit ein Mensch den Messias kennenlernt. Ein bereitwilliger Freund, der ihm von dem Messias erzählt und einer, der aufrichtig nach dem Messias sucht. Aber was ist der dritte Faktor, der nicht nur wichtig, sondern unumgänglich ist, wenn ein Mensch den Messias kennenlernen soll? Natürlich, es muss sich dann um den er kennenlernt, um den richtigen Messias handeln. Das ist der dritte Faktor, der richtige Messias. Woran ist er erkennbar? An seinen Worten. Wir haben die Stelle schon gelesen, ich werde darauf verzichten, es noch einmal zu lesen, aber bitte konzentriert euch auf seine Worte in diesen Versen. Wir hatten den Freund Philippus, dann den suchenden Nathanael und jetzt haben wir den Richtigen und der ist Jesus. Die Worte Jesu an Nathanael und an die anderen Jünger zeigen die Richtigkeit ihrer Vermutung, dass sie den richtigen Messias kennengelernt hatten. Und der Schwerpunkt hier liegt, wie gesagt, auf Jesus. Wir haben schon gesehen, was die alttestamentlichen Schriften über Jesus sagen. Übrigens, das war letzte Woche, ich glaube, es waren 33 Zeilen, die ich vorgelesen habe, was das Alte Testament über Jesus sagt. Und es gibt andere auch. Das war eine Auswahl der Stellen. Und das, was Jesus selbst an dieser Stelle sagt, lässt erkennen, dass es sich bei ihm um den richtigen Messias handelt. Ich werde bei diesem Punkt nicht in Detail gehen, wie bei den anderen beiden Punkten, denn nächste Woche ist Palmsonntag. Da werdet ihr schon sehen, dass es um ihn, um den richtigen handelt, aber nicht anhand von dieser Stelle und auch nicht von mir, sondern von einem anderen Prediger. Der richtige Messias kennt sich mit dem Herzen der Menschen aus. 47, zweite Hälfte. Siehe, wahrhaftig ein Israelit, in dem keine Falschheit ist, haben wir mehrmals gehört. Wenn du im Neuen Testament seine Worte liest, Jesu Worte liest, erkennst du nicht, dass er in dein Herz hineinblicken kann? Welches Buch sonst kann dich so entlarven, wie es die Bibel tut? Der richtige Messias kennt sich mit deinem Herzen aus, denn der richtige Messias sieht im Verborgenen. Vers 48b hatten wir auch schon. Ehe dich Philippus rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Der richtige Messias sieht im Verborgenen. Der Messias ist Gottes Sohn. Er verfügt über Allwissenheit, denn er ist derselben Natur wie sein Vater teilhaftig. Wie weiß er, was du im Verborgenen machst? Weil er Gottes Sohn ist. Es handelt um Jesus, um den richtigen Messias. Denn er kennt sich bestens mit den Herzen der Menschen aus und sieht auch im Verborgenen. Und drittens, er, nicht wie alle anderen, aber er auf jeden Fall bestätigt den richtigen, den biblischen Glauben. Vers 50b. Du bist Gottes Sohn. Ja, das ist in 49. Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Das war vermutlich das, worüber er gerade im Verborgenen nachgedacht hat. Übrigens, worüber sinnst du nach, wenn du im Verborgenen bist? Wenn Gott das offenlegen würde, was du unter dem Feigenbaum tust, würdest du dazu stehen? Ich stehe dazu. Würdest du dich schämen? Der richtige Messias kennt das menschliche Herz, sieht das, was im Verborgenen ist und bestätigt das, was man über ihn richtig glaubt. Ja, übrigens in Vers 50 sagte der Herr, du glaubst, weil ich dir sagte. Also er hat das nicht verneint, was er sagte, sondern hat es ihm bestätigt. Und dann, der richtige Messias kennt sich mit der Zukunft aus. Und das ist unser letzter Punkt in dieser Botschaft. Vers 51. Und er spricht zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, künftig werdet ihr den Himmel offen sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Dieser Vers war eigentlich der Vers, den ich ursprünglich in dieser Botschaft auslegen wollte, vor 2 Wochen vielleicht. Er ist rätselhaft und nicht leicht zu verstehen und deshalb verdient er es, dass wir ihn einzeln betrachten, also in einer anderen Botschaft. Was auch immer er bedeutet, nimmt dieser Vers auf die damals noch zukünftige Zeit Bezug. Und das ist etwas, was nur der richtige Messias zuverlässig tun kann. Oder zumindest der, der seine Informationen zuverlässig aus einer göttlichen Quelle bekommt, aber nicht ein falscher Messias. Nicht fehlerlos, wie es Jesus tat. In Jesaja 46, in den Versen 9 und 10, heißt es, gedenkt an das Frühere von der Urzeit her, dass ich Gott bin und keiner sonst, ein Gott, dem keiner zu vergleichen ist. Ich verkündige von Anfang an das Ende und von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Bist du nach dem richtigen Messias auf der Suche? Hat dich einen guten Freund von ihm erzählt und dich an die Quelle geführt? Komm und sieh. Und wenn, bist du aufrichtig dabei? Denn nur die aufrichtige Suche wird mit Erfolg gekrönt. Selbst wenn es noch nicht der Fall ist, kannst du aber jetzt beginnen, aufrichtig nach dem richtigen Messias zu suchen. Und wenn du feststellst, er heißt Jesus, Sohn Josefs, aus Nazareth, dann weißt du, dass du die richtige Hausnummer hast. Hier bin ich zu Hause. Hier bin ich richtig angekommen. Oh, wende dich zu Jesus hin, zu ihm allein. Dann bringt sein Leben dir Gewinn und du wirst glücklich sein. Ach, hänge an die Welt dich nicht, noch keinem gab sie Glück. Zu Jesu kehre dein Angesicht und blicke nie zurück. Du kannst ja niemals glücklich sein, bleibst du dem Heiland fern. O Herz, geh doch zum Frieden ein, nimm Jesum an als Herrn. Wohl singt die Welt von Glück und Glanz, von Reichtum, Ehre, Pracht. Was hilft's? Es wird der Totenkranz gar bald für dich gemacht. Und wenn die Sterbestunde schlägt, so ist dein Glück ein Spott. Denn keiner von den Engeln trägt dich hin zu deinem Gott. Dann ist dein Sterben kein Gewinn. Es bringt dir ewige Pein. Drum wende dich zu Jesus hin, zu ihm allein. Sind diese drei Faktoren in deinem Leben vorhanden? Ein Freund, der dir den Weg gezeigt hat, eine aufrichtige Suche und dann den richtigen Messias gefunden? Wenn ja, darfst du dich glücklich preisen. Wenn nicht, dürftest du es aber. Es fehlt nur, dass du dich zu ihm bekennst, dass du Schluss machst mit deiner Vergangenheit, mit deiner Sünde und nimmst den Heiligen, das heilige Lamm Gottes, das Opfer am Kreuz für dich in Anspruch. Er ist gerne bereit, dir alles zu vergeben, was du jemals getan hast, wenn du bereit bist, ihn als deinen Herrn anzuerkennen und glaubst in deinem Herzen, was die Bibel über ihn sagt. Hast du den richtigen Messias oder nur eine Erfindung? Herr, wir danken dir, dass du zu uns anhand von diesen Versen gesprochen hast. O Herr, bitte, wir können die Herzen nicht auftun. Nur du kannst es. Gib Gnade und lass die Menschen sich dir nicht verschließen, sondern dir gegenüber offen sein. Mögen sie dich einladen, mögen sie dich annehmen, bitten wir zu deiner Freude und in dem Namen Jesu. Amen.